Hallo, meine lieben Enliven People. Willkommen zu diesem neuen Video. Ich wollte euch was über den No-Return-Modus von Last of Us 2 Remaster erzählen. Also warum gerade das für mich das Beste an diesem Spiel ist. Noch besser als die Story. Kurzer Exkurs, wie wir herkommen. Kurzer Prolog. 19. Januar 2024 erschien das Remaster von Last of Us 2. Man kann sich über die Politik von Naughty Dog streiten, die quasi jetzt diese beiden Teile dreimal veröffentlichen, weil erst kommt das Originalspiel, dann kommt das Remaster, dann kommt das Remake. Und es ist stark davon auszugehen, dass Last of Us 2 Remake noch vor Last of Us 3 kommt, bei wo es halt nicht ganz sicher ist, ob das überhaupt kommt, weil Neil Druckmann ändert seine Meinung dazu auch jeden Tag. Das wirkt manchmal so, wenn der Hype zu niedrig ist, dann sagt er, ja, es kommt doch noch. Und wenn der Hype zu hoch ist, sagt er, oh, nee, keine Ahnung, Planungsphase, vielleicht habe ich auch keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt, das Remake von Last of Us 1, das finde ich tatsächlich, ist wirklich nur ein Grafik-Upgrade. Da bekommt ihr nicht viel. Das lohnt sich halt vor allem für die Menschen, die das noch nie gespielt haben. Für die lohnt es sich vermutlich jetzt auch diese ganz neue Version zu kaufen. Last of Us All in One oder Two in One. Es sind halt ehrlich gesagt nur zwei Spiele. Das Schöne aber ist, das Remaster von Last of Us 2 hat ja sogar noch einen neuen Inhalt im Gegensatz zum ersten. Weil die Story blieb ja wie eh und je kontrovers. Ne? Die Grafik ist besser, die Ladezeiten sind schneller. Aber was das Tolle ist bei Last of Us 2, war eben der No-Return-Modus, der dazu kam. Ein Roguelike-Modus, in dem ihr 10 verschiedene Charaktere spielen könnt. Jetzt mittlerweile sind es 12, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und der Roguelike-Modus setzt sich dadurch zusammen, dass ihr 5 zufallsgenerierte Arena-Kämpfe kriegt auf irgendwelchen Schauplätzen. Die werden aneinander gesteckt. Da bekommt ihr so eine labyrinthartige Struktur, wo ihr auswählen dürft, welchen Strang ihr lang gehen wollt, welche Kämpfe ihr meistern wollt. Und egal welchen von den 4 verschiedenen, das splittet sich nachher mal auf, dann landet ihr in einem von vielen verschiedenen Bosskämpfen. Und das sind unterschiedliche Karten. Das sind unterschiedliche Fraktionen. Die Karten sind also aus Seattle, es gibt auch Jackson, es gibt Tresor, es gibt ein Parkhaus, es gibt eine Tankstation, es gibt Bürogebäude, es gibt wirklich alles. Also da haben sie wirklich aus dem gesamten Spiel alle atmosphärischen Orte rausgegriffen. Ihr habt bei den Fraktionen, habt ihr die Seraphiten, ihr habt die WLF, ihr habt die Infizierten, ihr habt die Rattler. Und dann habt ihr verschiedene Modi, wie zum Beispiel Angriff, da müsst ihr halt Salven abwehren, verschiedene Gegnerwellen, meistens sind es nur 3, aber je nachdem, wann ihr so eine Salve, also wann ihr einen Angriff startet, der kann in einer späteren Phase, kann der mal mehr Gegner bedeuten. Dann habt ihr Gejagt, das ist mehr so ein Modus zum Überleben, wo permanent Gegner auf euch einstürmen und ihr einfach nur überleben müsst. Dann gibt es noch Erobern. Das ist der einzige Modus, in dem sich der Gegner mal defensiv verhält, weil meistens greift er euch an. Aber in Erobern spielt er defensiv, während ihr angreifen müsst. Dann müsst ihr unter einem Zeitlimit einen Save sichern. Und ihr könnt natürlich alle umbringen und den Save sichern. Ihr könnt aber auch nur alle umbringen und den Save nicht sichern. Deswegen, das sind 2 verschiedene Zielbedingungen, die ihr in dem Moment habt. Und ihr erfüllt halt keine von beiden, wenn ihr stirbt oder sterbt. Und das letzte ist tatsächlich Durchhalten. Das ist ein Modus, bei dem ihr einen NPC, also einen geliebten Charakter aus dem Spiel, halt verteidigen müsst, während ihr dann wiederum von Wellen angegriffen werdet. Also Durchhalten ist wie Gejagt, nur mit Eskorte, dass ihr jemanden beschützen müsst. So, und diese 4 verschiedenen Varianten, die werden auf allen Karten durchgespielt, mit allen Fraktionen, mit allen Bedingungen, nämlich es kommt hinzu, es gibt noch tatsächlich so positive Bedingungen, wie beispielsweise das Nahkämpfe Brand erzeugen oder negative Bedingungen, wenn ihr nachladet, dann verwerft ihr eure Reste oder Gegner sind stärker oder sie sind unsichtbar oder ihr habt ein Zeitlimit oder es ist ein Spiegelmodus. Oh, ich hasse den Spiegelmodus. Aber genau, das heißt, ihr wisst in jedem No-Return-Modus, in jedem Durchlauf, wisst ihr nicht, was euch erwartet. So, und als ich das damals angefangen habe zu spielen, war ich ehrlich gesagt so ein bisschen negativ eingestellt, weil ich dachte so, ja okay, nach ein paar Runden habt ihr ja alles Mögliche gesehen. Aber der Schein trügt. Der Teufel steckt nämlich im Detail. Weil ihr habt nämlich verschiedene Ebenen in diesem No-Return-Modus. Erstmal wollt ihr das Ganze überleben. So. Das ist, je nach Schwierigkeitsgrad, ist das gar nicht mal so einfach. Wenn ihr die Karten nicht kennt, wenn ihr die Bosskämpfe nicht kennt, wenn ihr die Fraktionen nicht kennt. Das ist alles, am Anfang ist das super schwierig. So, wenn ihr euch dann mal gefunden habt, dann denkt ihr euch, okay, ich setze mich jetzt an die Herausforderungen. Die müsst ihr nämlich erfüllen, um neue Charaktere und Skins freizuschalten. Und da sind manche Herausforderungen schon echt schwierig. Weil zum Beispiel Joels Bruder Tommy, der hat eine Herausforderung, dass ihr nur mit Kopfschüssen killen dürft. Und das ist der schwerste, glaube ich, bei ihm, ihr dürft nur mit den Anfangswaffen kämpfen. Und das ist, glaube ich, in seinem Fall nur die Pistole und nur das Scharfschützengewehr von ihm. Und egal, wie schwer das ist, das müsst ihr halt durchhalten und zwar den gesamten Run und erst dann ist diese Herausforderung abgeschlossen. Und das habt ihr bei allen Charakteren, bei allen 10 Charakteren gibt es verschiedene Herausforderungen zu erfüllen für verschiedene Skins und selbst wenn ihr den Skin hässlich findet, ihr wollt diese Herausforderung trotzdem machen. Und ihr müsst ja überlegen, ihr müsst diesen Run erstens überleben, durchspielen und dann auch währenddessen eine dieser Herausforderungen erfüllen. Dann gibt es noch so eine Meta-Challenge, dass ihr pro Herausforderung, also pro Run oder pro Runde noch sagt, ihr müsst 2 Gegner irgendwie in Brand stecken oder so. Und dafür kriegt ihr zusätzliche Ressourcen. Ich muss hinzufügen, ihr kriegt für jede absolvierte Runde kriegt ihr Ressourcen, die ihr in eurem Camp dann einsetzen dürft. Und je gut wie ihr das macht, desto mehr bringt ihr nach Hause. Und je schlechter ihr das macht, desto weniger bringt ihr nach Hause. Und deswegen ist halt immer alles ist immer anders. Ihr könnt keine Runde ist berechenbar. Und deswegen verstehe ich auch Leute, die Gefallen in einem Randomizer finden. Weil wenn ein Spiel mal durchgespielt ist, ist es halt quasi immer dasselbe. Ein Randomizer sorgt dafür, dass ein Spiel plötzlich zu 1000 Spielen mutiert, weil ihr wie gesagt nie einen Run wisst und jeder Run spielt sich halt anders und wenn halt 3 verschiedene Zufallsgeneratoren aufeinandertreffen, ist es immer frisch und zeigt auch, dass dieses Gameplay unabhängig von seiner Story einfach Spaß macht. Und habt ihr überlebt und habt ihr die Herausforderungen erfüllt, dann kommt die Daily Challenge. Und das ist tatsächlich das, was ich jeden Tag mittlerweile spiele. Ihr kriegt einmal pro Tag einen Run, den alle Spielenden, alle kriegen den gleichen und danach wird gemessen, wer wie gut gespielt hat. Und wenn ihr damit durch seid, dann könnt ihr auch sagen, ja, ich mache einen benutzerdefinierten, ich baue mir mal so schwere Challenge, wie ich nur will. Auf schwer mit 6 verschiedenen Mods, Stolperdraht fallen, was ihr wollt. Und ihr könnt euch selber eure Albträume zusammenbauen und denken, okay, das ist krass, diese Kombination hatte ich auch noch nie gehabt. Wechselnde Schauplätze, wechselnde Fraktionen, wechselnde Bosse. Alles daran ist fantastisch und ich habe echt ein bisschen was gebraucht, um das zu verstehen. Naughty Dog hat bei Release gesagt, ja, da kommen noch mal so 10 bis 20 Stunden drauf. Mein Tacho ist mittlerweile bei 120 Stunden, die ich anscheinend Last of Us 2 gespielt habe. Und davon sind vielleicht mal 30 Stunden nur die Story von dem Remaster. Dieser No-Return-Modus ist großartig. Ich gebe euch einen kurzen Exkurs, warum mich das so fasziniert, weil diese Art von Arena-Kämpfen ist ja nichts Neues. Ich werde vielleicht noch mal ein eigenes Video dazu machen. Es ist aber sehr speziell, weshalb ich nicht glaube, dass ich da auf die Schnelle jemanden finde, der da ähnlich drinsteckt wie ich. Würde ich aber gerne noch mal auch ein Video dazu machen, die besten Arena-Kämpfen in Spielen. Und damit meine ich nicht Gladiator-Spiele, sondern einfach Spiele, die aus irgendwelchen Gründen Arena-Kämpfe haben. Und das ist ja umso witziger, wenn es überhaupt nicht reinpasst. Und ich kann euch eine Liste machen. Wie gesagt, ich werde noch mal explizit in einem anderen Video darüber reden. Aber Harry Potter 2 auf PlayStation 1 hatte Arena-Kämpfe. Ratchet & Clank 2 und 3 hatten Arena-Kämpfe. Prison Break, selbst Prison Break hatte Arena-Kämpfe. Batman hat Arena-Kämpfe. Assassin's Creed Origins hat Arena-Kämpfe, aber lustigerweise passen sie da ja sogar rein, weil es um Gladiatorenkämpfe geht. Und gewissermaßen habe ich COD Warzone auch immer als einen Arena-Kampf gesehen. Und das sind eigentlich Nutshells desselben Spiels. Ihr habt plötzlich eine Komprimierung des gesamten Spiels auf einen kleinen Raum hinunter. Komprimiert, hinunter, kondensiert, fokussiert. Es ist so eine Crash-Course, es ist eine Flash-Variante, es ist ein Turbo-Modus. Ihr braucht gar nicht mehr so viel Zeit und es fühlt sich so an, als hätte man dieses Spiel jetzt in einen Arcade-Automaten gepackt und deswegen, das erinnert mich auch sehr stark an die damalige Arcade-Zeit, weil ich glaube, Spiele haben mal nur in Arenen stattgefunden, bis sie sich dann halt weiterentwickelt haben. Also sei es jetzt beispielsweise Pac-Man oder Pong oder Tetris. Ich glaube, Games sind aus Arenen herausgewachsen, bis sie dann irgendwann Open Worlds hatten. Aber das ist halt unglaublich nostalgisch, diese Art von Minigame. Und das hat so viele Varianten, das ist nämlich überhaupt nicht schnell durchgespielt, weil ihr könnt euch in so einer Arena auch mal die Zeit nehmen, so kleinere Sachen halt nochmal zu perfektionieren, durchzuprobieren. Das werdet ihr in Story-Spielen halt so gut wie nie hinbekommen, weil halt, wie gesagt, die Story im Fokus ist. Und bei Last of Us ist es ja eigentlich so, und was lustig ist, weil dieser No-Return-Modus ist der Story so unglaublich verwandt, weil Last of Us ist streng genommen, das hat man im Original, also im ersten, auch viel mehr angemerkt, es ist ein linearer Story-Schlauch, der euch von einer Arena zur anderen führt. Und im No-Return-Modus ist das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben worden. Dort ist halt eben die Story rausgenommen worden. Und das ist streng genommen das Gameplay-Skelett. Also wenn man beispielsweise nur mal mit dem Gameplay von Last of Us Spaß haben möchte, kann man das halt eben hier machen, ohne dass die Story einen ausbremst. Und ehrlich gesagt, das macht schon, das ist schon, das macht von Last of Us 2 macht das schon Sinn. Es ist so ein bisschen, man merkt es nicht ganz, weil dieses Spiel halt so krass eine Gewaltkritik ist, aber gleichzeitig macht dieses Gameplay unglaublich viel Spaß, weil im ersten Teil hattet ihr wirklich nicht so viele Gameplay-Möglichkeiten. Jetzt ist es beispielsweise so, die Gegner sind intelligenter und sprechen sich miteinander ab. Ihr könnt euch niederknien, ihr könnt euch auf den Boden legen, ihr könnt Gegenstände werfen, ihr könnt den Leuten in die Knie schießen, sie damit kampfunfähig machen. Ich glaube nicht, dass das schon im ersten Teil ging. Das ist auch eine neue Mechanik. Ihr könnt schwimmen. Es gibt unglaublich viele Varianten. Ich glaube sogar Leute als Schutzschild nehmen, das glaube ich, ging tatsächlich im ersten Teil auch nur so halb. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber diese Kombination aus all diesen verschiedenen Gameplay-Möglichkeiten, das merkt ihr in der Story gar nicht, was ihr eigentlich alles könnt. Und dazu ist tatsächlich dieser Roguelite-Modus perfekt, um mal das gesamte Gameplay zu sehen. Vor allem, ihr werdet ja nicht mal im Story-Modus mal sehen müssen, was ihr damit Ihr merkt halt immer, wozu ein Gameplay fähig ist, wenn ihr mal dazu getrieben werdet, es herauszufinden. Und wenn ihr beispielsweise in einem Durchhaltemodus von No Return, wo Gegner, wenn sie sterben, Bomben hinterlassen, dann merkt ihr plötzlich, wie schnell ihr schalten müsst. Und das ist für mich dieses John Wick-Gefühl. Das ist das, was ich bei Resident Evil 4, dem Remake, hatte, in dem Berserker-Modus. Da müsst ihr plötzlich viel schneller arbeiten. Ihr müsst mit viel weniger arbeiten. Ihr müsst viel mehr kombinieren. Ihr dürft gar keine Munition mehr verschwenden. Ihr seid ja wirklich dann quasi in so einer Arena-Schule, wo ihr immer gefährlicher werdet, weil ihr immer gegen noch gefährlichere Sachen und Situationen kämpft. Es wiederholt sich nicht, da der Zufall bleibt. Es entsteht kein Frust, wenn ihr verliert, weil es einfach schnell wieder weitergeht und weil ihr schnell wieder neu starten könnt. Ihr sammelt jede Runde, sammelt ihr Learnings, weil ihr in allen Karten neu getestet worden seid, weil ihr schon in x-beliebigen Situationen gelandet sind. Und das ist für mich das, warum ich beispielsweise in COD Warzone besser geworden bin, weil ich eben gescheitert bin. Das ist streng genommen das, was die Leute am Dark Souls eben so toll finden. Wobei ich es hier finde, es ist noch mal viel komprimierter und fokussierter und kontrollierbarer, weil ich eben nicht das gleiche Zeitinvestment wie in Dark Souls habe, weil jede Run in Dice of Us dauert eben eine Stunde, sofern ich ihn überhaupt gewinne. Ich werde nicht durch die Story ausgebremst. Ich kann mir den Schwierigkeitsgrad immer höher stellen. Ich habe mal auf Mittel angefangen, mittlerweile spiele ich auf Schwer und selbst Schwer ist mir schon fast zu einfach. Das heißt, ich werde danach höher stellen, bis ich irgendwann mal bei Erbarmungslos gelandet bin. Das ist letztendlich wahrscheinlich die höchste Ebene. Dieses Spiel kann nie langweilig werden und sobald es langweilig wird, müsst ihr es euch einfach schwerer stellen. Ihr habt diese 10 verschiedenen Charaktere, die allesamt unterschiedlich funktionieren. Die haben allesamt unterschiedliche Spezialisierungen und die überhaupt mal durchzuspielen, das dauert auch extrem lang. Ich spiele am liebsten mit Joel. Jetzt ist aber ziemlich, tatsächlich jetzt vor kurzem, ist jetzt am 3. April 2025, warum ich das euch jetzt präsentiere, das ist eigentlich ein super Zeitpunkt, hat es den PC-Release vom Last of Us 2 Remaster gegeben und ich habe Naughty Dog angefleht und sie haben drauf gehört, bitte gebt uns noch was für den No-Return-Modus, weil ich habe den jetzt schon seit über einem Jahr, spiele ich den jetzt und ich möchte ein bisschen was Neues haben, selbst wenn es nicht langweilig wird, aber wenn man natürlich noch weitere Sachen einstreut, dann ist das Zufallsprinzip natürlich, hat es noch viel mehr Möglichkeiten, noch viel mehr Sachen zuzugreifen. Und wir haben jetzt nochmal 2 neue Charaktere, ich glaube 4 neue Karten bekommen. Und diese Charaktere sind, also bei Bill bin ich mir nicht ganz sicher, Bill ist so eine Variante, der ist halt voll auf Händler spezialisiert. Das heißt, es ist übrigens noch eine weitere Challenge. Ihr müsst können, wenn ihr wollt, könnt ihr in bestimmten Runden Sachen craften und die abgeben. Und dafür bekommt ihr irgendetwas. Und das ist eine zusätzliche Schwierigkeit. Und da kriegt Bill einfach noch mehr Sachen. Das würde jetzt zu weit gehen. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich euch noch viel mehr über diesen Modus erzählen soll. Weil es macht mir einfach Spaß. Und das ist halt dasjenige, was ich aktuell spiele. Der neue Charakter, der dazugekommen ist, der fühlt sich wirklich jetzt wie ein Endgame-Charakter an. Nämlich, das ist Marlene aus Last of Us 1. Sie wiederum, sie muss alle Challenges schaffen, damit sie überhaupt Gewinne mitnimmt, damit sie überhaupt Beute bekommt. Wenn sie das nicht macht, dann geht sie leer aus den Runden raus. Und das ist ultra cool. Sie kann zwischen den Durchläufen, zwischen den Armen springen. Sie muss sich nicht für einen entscheiden. Sie kann am Ende immer noch mal springen auf einen anderen Seitenarm. Und dieser Charakter ist unglaublich schwierig. Was halt cool ist, weil in Aufnahmen werdet ihr sehen, dass ich mit ihr verliere, aber mit Joel gewinne. Joel ist tatsächlich einer der mit ihm macht es am meisten Spaß. Der Vorteil bei ihm ist, der ist schon im Early Game, ist der unglaublich stark und wenn man den richtig spielt, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Der hat eine Schwachstelle, weil er im Nahkampf halt, also er kann nicht ausweichen. Das ist wirklich seine Achillesferse. Ansonsten ist der Charakter eigentlich zu cool und zu einfach. Da macht's, glaube ich, manchmal mehr Spaß, mit Gegnern zu, also mit Leuten zu spielen, die sogar unterlegen sind. Beispielsweise Nadina oder eine Ellie. Eine Ellie ist schnell unterlegen, eine Abby ist schnell unterlegen. Aber Marlene ist so ein richtiger Endgame-Charakter. Und es macht einfach irre Spaß. Ihr könnt es euch im Gameplay angucken, warum ich an manchen Stellen schlechter performe oder besser performe. Und manchmal ist es sogar so, möchte ich jetzt mit einer guten Note abschließen oder reicht es mir nur zu überleben, weil ich später noch mal krasser performen möchte? Also was sind meine Erwartungen an eigentlich gerade an diese Challenge? Und möchte ich einfach nur so spielen, weil das geht tatsächlich auch. Und sie sind dazugekommen, es sind noch mal neue Karten dazugekommen und jetzt ist das Ganze noch mal wieder frisch und jetzt spiele ich es halt wieder auch nur hoch und runter. Was möchte ich euch eigentlich damit sagen? Es ist für mich tatsächlich, haben sich meine Bedürfnisse an Gaming noch mal krasser gewandelt. Da fließen viele verschiedene Entwicklungen für mich zusammen, weil ich auch gemerkt habe, ich bin ein Mensch, der braucht Stress. Das ist der Grund, warum ich am meisten Horrorspiele spiele. Nicht mal, weil ich den Grusel brauche, sondern weil ich dieses Survivalige brauche. Ich brauche eine Situation, die nicht so leicht zu gewinnen ist. Ich brauche nicht, ja, töte mal diese 10 Gegner, die den Raum stürmen. Das ist dann mehr so ein Hindernis. Beim Survival-Spiel ist es mehr so eine Sache. Das sind keine wirklichen Hindernisse, das ist jetzt eine Challenge. Das ist jetzt, eigentlich ist beim Survival-Spiel, dass ihr in jedem Raum auf einen Endboss stoßt, der ein Boss ist oder mehrere Bosse ist. Da ist die Schwierigkeit noch mal einen Ticken höher als in einem linearen Shooter oder so. Ihr habt Stress, ihr habt eine Autobahn. Und das Lustige ist, es ist für mich wie so ein Fitnessstudio fürs Gehirn. Das habe ich vor allem bei Warzone gemerkt. Da geht's mir weniger darum zu gewinnen, sondern ich möchte gestresst werden. Ich möchte, dass mein Hirn auf Hochtouren gebracht wird. Und danach kann ich auch chillen. Deswegen ist es egal, ob ich gewinne oder verliere, weil ich möchte nur gestresst werden. Und das ist für mich so eine Katharsis, ne, dass der Puls hochgeht und dass dann die Erleichterung kommt. Boah, gewonnen. Und das Coole ist, das funktioniert in einem Horrorspiel, das funktioniert in COD Warzone. Das Schöne am No-Return-Modus ist, ihr braucht aber keine anderen Mitspielen dafür. Ihr braucht nur euch selbst, ihr braucht nur diesen No-Return-Modus. Und ihr könnt euch den so einstellen, damit ihr auf die perfekte Weise gestresst werden wollt. Und die schönsten Momente sind für mich, wenn ich in so einen richtigen Stress-Flow komme. Das ist so, ich habe nur noch 10 Sekunden, um zu gewinnen. Ich habe wenig Energie, keine Munition mehr. Und dann ist es so, was hat dir das Spiel bisher beigebracht? Wie kannst du diese Situation gewinnen? Kannst du diese Situation überhaupt noch gewinnen? Und die Variante, also es zeigt sich, es ist eigentlich keine Situation unmöglich zu überleben. Die Varianten, wie man sie überleben kann, kann sein, dass die sich reduzieren. Es kann sein, dass es nur eine einzige Variante gibt, wie man das überleben kann. Und da muss mein Gehirn, mein organischer Computer muss da durchrechnen, was ist die Variante. Und ich habe manchmal das Gefühl, in dem Moment werden für mich diese Sekunden zu Minuten. Also alles ist so in Slow Motion und ich reagiere richtig schnell. Und das ist cool. Das ist so, glaube ich, der Zenit. Das ist der Moment, wo ich wirklich hochgefahren werde. Und das ist so, wow, das ist einfach nur übelst geil. Und das dann zu gewinnen und dann rauszukommen und zu denken, oh Gott, wieder runter. Das ist wirklich so eine Achterbahn. Und das funktioniert tatsächlich in einem Story-Spiel halt so nicht, weil da halt Spannung langsam aufgebaut wird. Und dieses Spiel, No-Return-Modus, das ist halt alles wieder, als ob das große Gaming, was sich entwickelt hat, jetzt wieder ins Arcadige quasi zurückgeht, dass alles wieder auf eine Art Nutshell konzentriert. Und dass ich dieselbe Erfahrung halt rausnehme, die ich auch gehabt hätte, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 4 Stunden irgendein Story-Horror-Spiel gespielt hätte. Wie man Gefühle noch mal krass in den Superlativ treiben kann, wie man Gefühle noch mal krasser rausquetschen kann, wie man noch mal krassere Gefühle erzeugen kann. Ich glaube, der No-Return-Modus ist bei mir eine Emotionsmaschine. Es geht mir in dem Moment um Stress. Ich habe nicht mehr die Zeit, um alle Spiele zu spielen. Es ist aber auch gleichzeitig tatsächlich so, dass Spiele es nicht schaffen, innerhalb meiner Wunschzeit bestimmte Emotionen bei mir zu erfüllen. Und deswegen habe ich irgendwie nur noch 2 Bedürfnisse an Gaming. Also bin ich vielleicht versehentlich casualisiert worden? Also bin ich mehr auch jetzt Nutshell-Player? Bin ich jetzt jemand, der weniger Games braucht, weniger zocken will im Vergleich zu früher? Kann gut sein. Aber entweder möchte ich einer guten Story folgen, möchte ich eine tolle Atmosphäre genießen oder eben gestresst werden. Und so liegen meine Bedürfnisse offen. Und vielleicht kommt noch mal ein neues Bedürfnis dazu, aber es ist natürlich total schön. Es gibt diesen Slogan bei der GameStar, wenn sie ihre Events haben, find your next game. Und ich glaube, das ist halt natürlich auch ein Motiv, ne, wenn wir durch sind, was ist unser nächstes Spiel? Weil wir auf diesem Roadtrip halt immer wissen wollen, was wir als nächstes spielen können. Und Der No-Return-Modus ist für mich manchmal genau dieses nächste Spiel, weil er nie gleich ist, weil er immer anders ist und weil ich da mich auskenne. Ich bin nicht auf andere Mitspielenden angewiesen. Er wird nie langweilig, weil er immer neue Sachen zu bieten hat. Er wird nie leichter, er wird nie unstressiger. Er ist dieses Spiel, das ich immer und immer und immer und immer... Das ist das unendliche Spiel. Das ist, glaube ich, genau das, wonach wahrscheinlich alle Service-Game-Entwickler streben. Das unendliche Spiel, das nie durchgespielt ist. Und es zeigt sich, ein unendliches Spiel, während eine Story natürlich endlich ist, ist ein Gameplay immer dann unendlich, wenn es nie langweilig wird. Und das ist halt die Frage, wodurch wird ein Spiel nie unendlich, also wodurch wird ein Spiel unendlich, indem es halt immer neue Faktoren hat. Und bei Tetris, also ist es entweder die Schwierigkeit oder ist es eben Mitspielende oder ist es halt eben der Zufall. Und im Falle vom No-Return-Modus zählen sowohl der Zufall als auch die höhere Schwierigkeit. Das ist wirklich ein Meisterstreich von Naughty Dog und ich hoffe, es macht euch Spaß, das dazu zu gucken, euch das anzugucken. Ich kann natürlich gerne mal in einem Folgevideo auf viel mehr davon eingehen, weil ich habe schon unendliche Geschichten in diesem Spiel erlebt und ich finde dieses Arena-Kämpfen einfach total toll. Das ist für mich John Wick zum Spielen. In der Zombie-Apokalypse. Das ist der eine Moment mal, wo ich Gameplay abfeiere, während ich meistens das Gefühl habe, auf der anderen Seite, dass meine Stories durch Gameplay ausgebremst werden, weil ich eigentlich nur Story erleben möchte, aber jetzt muss halt irgendwie wieder Gameplay erzeugt werden, es wird irgendwie wieder Sachen gestreckt und eigentlich möchte ich der Handlung folgen und ich muss das jetzt überleben, damit ich wieder Handlungen bekomme. So ist es hier wiederum immer die komplette extreme Gegenseite, das ist Gameplay ohne Handlung. Ohne dass es langweilig wird. Ein ewiger Flur aus Arenen. Ein ewiger Flur aus Überlebenskämpfen. Das finde ich großartig. Das finde ich fantastisch. Das wird für mich nie langweilig, auch wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mich wiederhole. Ich wollte euch das mal mitbringen, diese Eindrücke. Ich kann euch definitiv empfehlen, mal das Remaster von Last of Us 2 zu spielen, um das auch mal auszuprobieren. Und es wird nicht langweilig. Es hat für mich diesen Charme, den wahrscheinlich auch der Multiplayer von Last of Us gehabt hätte, aber den haben sie halt verworfen, weil sie vermutet haben, dass sie da wahrscheinlich eine zu kleine Zielgruppe mit abdecken. Und nochmal Multiplayer und Service Game haben halt andere Probleme, aber das zum Beispiel ist unendlich, genauso wie es unsterblich ist, weil es ein Singleplayer-Inhalt ist, der für mich aber den gleichen Stress erzeugt wie ein Multiplayer und auch die gleiche Chaos-Spirale hat wie ein Multiplayer. Ein Singleplayer, der kein Multiplayer ist. Ich finde es total faszinierend und das ist dasjenige, was ich spiele, wenn ich gerade nicht ein Release-Spiel spiele. Und das Schöne daran ist irgendwie, ich kenne mich halt damit aus, ich muss nichts Neues erlernen und das Einzige, was ich sammle, sind Learnings und wenn ich nicht sterbe, überlebe ich und wenn ich sterbe, dann habe ich ein neues Learning, warum ich gestorben bin. Mein Dark Souls. Sei es hiermit euch für euch erklärt. Und wenn mir noch was dazu einfallen sollte, mache ich gerne ein Folgevideo. Aber lasst mich bitte in den Kommentaren daran teilhaben, wie ihr zu diesem No-Return-Modus steht und ob ihr noch Fragen dazu habt. Und ob ihr vielleicht mal einen Livestream Bock habt, weil das habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert, dass ich einen Livestream spiele und mir Leute dann meinen Run zusammenstellen. Und dann dürft ihr gerne auf mich setzen, ob ich das überlebe oder nicht. Und ihr könnt mir auch gerne zusätzliche Bedingungen noch nennen, wie beispielsweise, weiß ich nicht, darf keine Nahkampfangriffe nutzen oder so. Das könnte richtig cool werden und da habe ich auch richtig Bock drauf. Und das ist, glaube ich, so, hier habe ich den Stress unter Kontrolle, während das in Dark Souls eben irgendwie nicht ist. Da hat es irgendwie das Spiel immer das unter Kontrolle. Aber hier ist es wirklich ausgeglichen, hier ist es ebenbürtig. Das ist eine Herausforderung, die ich mir ebenbürtig machen kann und die sich mir anpasst und der ich mich anpasse. Und falls euch das interessiert, das ist irgendwie spannend, dass gerade Sony auf so einen Trichter kommt. Das sieht man auch bei Santa Monica, bei God of War Ragnarök. Die haben Valhalla diesen Modus noch hinzugefügt. Der funktioniert ähnlich. Da ist das Gameplay noch mal anders, aber damit habe ich auch meinen Spaß. Und das ist irgendwie so, das reicht mir eigentlich auch. Und wenn man dieses Spiel hat, braucht man dann überhaupt noch neue Spiele? Irgendwie immer cool zu wissen, dass es mal ein Game gibt, das einem Spaß macht und das nicht zu Ende ist. Und zu dem man immer zurückkehren kann. Das ist irgendwie eine meiner neuen Heimaten. Und ein super Ersatz für Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer, nämlich das war tatsächlich die Version davor. Also es ist interessant, dass ich habe so ein spezielles Genre, das irgendwie keinen Namen hat. Das ist Arena, Roguelike, Stress, Modus, mit Kampf und Stealth-Einlagen. Super schwierig. Es gibt ein Genre, das mir gefällt, das keinen Namen hat und wahrscheinlich ist es, dann sollte es meinen Namen tragen. Ich wollte euch diese ganzen chaotischen Gedanken mal mitbringen. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir hier weitermachen wollen. Ob das nur die erste Runde eines Runs ist zum Thema Last of Us 2 und Gladiatorenkämpfe. Ist auf jeden Fall eine Faszination, über die man noch viel sprechen kann und ich finde gerade in so Minispielen, sei es zum Beispiel jetzt Poker in Red Dead oder sei es diese Arena-Kämpfe, da steckt viel von der Essenz des Spiels drin und zeigt auch, die Richtung muss nicht immer größer sein, sondern kleiner und feiner geht auch. Naja. Frohes Spielen, frohes Zuhören. Wenn ihr das auf YouTube gehört habt, könnt ihr das auch bei Spotify und Apple euch anhören, je nachdem, wie ihr Podcast konsumieren wollt, mit Gameplay im Hintergrund oder eben nicht. Ist eurer Sache, aber ich habe für alles gesorgt. Und wenn ihr interessiert seid an Bonus-Content, also den super krassen Extreme-Bam-Folgen, dann vor allem, wozu meine Deep Dives gehören, wo ich alle Spiele analysiere. Ich hatte überlegt, ob mal Last of Us 1, das lässt sich eigentlich, glaube ich, leicht analysieren. Das könnte Spaß machen. Da müsste ich mir noch nicht die richtige Person suchen. Ich probiere es mal aus und ihr entscheidet, wenn ihr das nämlich dann, wenn ihr nicht rein investiert, dann mache ich nicht weiter. Aber wenn ihr rein investiert, dann sehe ich da auf jeden Fall viel Potenzial. Genau, meine Deep Dives, die gibt es hinter der Paywall. Steady empfehle ich euch, Steady First, Link ist in der Videobeschreibung, oder ihr macht eine YouTube-Kanalmitgliedschaft, was wie so ein Sparabo funktioniert, wo ihr nicht alle Inhalte bekommt, aber einfach mal reinschnuppern könnt. Für Minimum 5 Euro geht's los bei Steady, 4 Euro sind es bei der Kanalmitgliedschaft. Ja, und es würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, in Live das Leben und Embrace das Chaos und spielt den No-Return-Modus von Last of Us 2 Remaster. Und beim Remake will ich wiederum neue Inhalte haben, Naughty Dog. Das ist mir egal. Macht nicht Last of Us 3, braucht ihr gar nicht. Ich will nur im Remake nochmal neue Inhalte für den Arena-Modus haben. Ist halt die Frage, wann das Remake kommt. Ich sage, boah, was sage ich denn hier? 27. Remake kommt schon 27, wette ich mit euch. Das Remake kommt 27. Wann Teil 3 kommt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ciao.